Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge von Architektur Designer XR Meets. Und wie ihr wisst, beschäftigen wir uns mit Zukunftsthemen in Bereichen Architektur, Design und Real Estate. Und dabei ist uns wichtig, weder anhand einer Glaskugel, eines Pendels oder sonstigen windigen Gerätschaften vorausschauende Themen zu beleuchten. Es sind die Fakten, die uns die Wahrscheinlichkeit einer eintreffenden Zukunft näher bringen. Und warum erzähle ich das? Ich habe heute zwei Gäste zum Gespräch gebeten, die kürzlich ihre 10 Zukunftsthesen für die Bau- und Immobilienwirtschaft veröffentlichten. Sie gehören dem Innovation Center des auf Bau- und Immobilienwirtschaft spezialisierten Beratungsunternehmens Dresden Sommer an und sind auch gleichzeitig Partner selbiges. Mit ihrem Paper erforschen sie unter anderem, wie unsere Welt in 10 Jahren aussehen könnte, welche Trends bleiben, welche nicht, welche Neuerungen zukünftig unseren Alltag bestimmen und welchen Stellenwert künstliche Intelligenz oder das Metaverse in ihrem Anwendungsbereich haben wird. Und dabei beziehen sie sich auf das bereits 2021 erschienene Werk der 10 Zukunftsthesen. Und ihre aktuelle Ausgabe baut auf damaligen Erkenntnissen auf und legt konkret dar, wie das Zusammenspiel von Städten, Infrastrukturen und Technologien funktioniert bzw. funktionieren könnte. So, ein langes Intro, aber jetzt begrüße ich nun endlich meine Gesprächspartner Patrick Theiss und Peter Mösler. Ein herzliches Willkommen, ihr beiden. Ich freue mich auf einen kenntnisreichen Podcast mit euch.
Hallo.
Hallo, wir uns auch.
Kurz und bündig. Ja, dann starten wir gleich. Wir befinden uns ja schon im letzten Drittel des Tages und daher interessiert mich natürlich zunächst, habt ihr heute schon in die Zukunft geschaut?
Ja, also wir gucken jeden Tag in die Zukunft, würde ich sagen, Peter. Also wir versuchen es zumindest. Ist nicht ganz so einfach, aber wir beschäftigen uns sehr intensiv mit der Zukunft und versuchen dann auch abzuleiten, was das für uns heute bedeutet. Also würde ich sagen, ja, wir haben schon mal heute sehr intensiv in die Zukunft geschaut, hatten uns haben auch sehr intensiv über das Thema Digitalisierung gesprochen und was dafür notwendig ist, KI und die Themen, die wir heute besprechen. Also war ein sehr zukunftsreicher Tag.
Ich würde sagen, wir starten den Tag ja immer, indem wir in die Gegenwart schauen, indem wir morgens in den Spiegel schauen. Aber dann ist tatsächlich viel Zukunft dabei, ja, in jedem unserer Tage.
Ja, der morgendliche Spiegelblick. Den wollen wir jetzt nicht vertiefen. Aber ihr bezweckt mit den, machen wir gleich weiter, denn wir haben heute echt viel Stoff. Ihr bezweckt mit den eingangs erwähnten Zukunftsthesen das Handeln nach einer bestimmten Vorgehensweise namens The Blue Way, also Way wie der Weg. Was dürfen wir uns denn darunter vorstellen?
Ja, Kelly, The Blue Way ist tatsächlich schon lange bei Dresden Sommer eigentlich unsere Haltung, wie wir unser Geschäft entwickeln, wie wir Projekte begleiten, wie wir auch im Unternehmen agieren, sowohl nach innen als auch nach außen. Und das sagt eigentlich Blue Way, ich bringe Ökologie und Ökonomie zusammen und dies eigentlich in allen Projektsituationen. Wir versuchen sozusagen das Maximum aus jedem Bereich irgendwie rauszuholen und es ist nicht immer einfach, dann diesen Spagat auch zu gehen, weil ja, oftmals ist eben Nachhaltigkeit, ja, spricht dann nochmal gegen aktuelle Wirtschaftlichkeit und das Thema wird immer besser, würde ich mal sagen. Das war sicherlich vor 10 Jahren noch anstrengender. Heute sehen wir, dass das einfach mehr und mehr zusammengeht und damit ja, müssen wir unsere Haltung gar nicht ändern, sondern wir sind ja mitten in der Transformation dahingehend.
Wie lange läuft denn diese Vorgehensweise schon, also das Blue Way insbesondere jetzt?
Patrick? 10 Jahre sicher, wie Peter schon gesagt hat. Also wir sind ja schon länger unterwegs und haben vor 7 Jahren dann aktiv auch das Innovationscenter bei uns aufgebaut, um nochmal dieses Thema Innovation in den Mittelpunkt zu stellen, weil wir der Meinung sind, dass der Markt um uns drumherum sich verändert. Jetzt kommen wir sicher nachher drauf, mit KI noch viel schneller momentan. Und aber KI ist ja nur eine Technologie, gibt es ja viele andere auch. Und deswegen sind wir da schon seit längerem unterwegs, jetzt seit 7 Jahren sehr, sehr aktiv. Und Blue Way beschreibt diesen Weg, den wir dort gehen, wie der Peter gerade schon gesagt hatte, zwischen Digitalisierung, aber auch Nachhaltigkeit, um die Zukunft zu gestalten.
Ja, das Innovationscenter ist ja deswegen entstanden, weil wir Innovationen jetzt nicht mehr zufällig entstehen lassen wollen, wie das sicherlich in dem letzten Jahrhundert war. Ja, und wir haben gesagt, wir müssen auch Innovieren auch organisieren, wie wir richtig innovieren, strategisch organisiert. Und da liefert uns das Innovationscenter auch den Rahmen dazu.
Jetzt haben wir ja diese Zukunftsthesen im Eingang schon erwähnt und ich möchte gerne diese 10 Zukunftsthesen auch kurz anteasern. Wir können sie sicherlich nicht alle in der Tiefe heute behandeln, aber ich möchte sie trotzdem mal kurz streifen. Vielleicht beginnen wir mal damit, dass jeder von euch beiden 5 der Thesen erwähnt.
Ja, gerne. Ich würde jetzt mal starten, vielleicht bevor wir mit der ersten These starten. Das sind ja 10 Zukunftsthesen für die Bau- und Immobilienwirtschaft, also klar fokussiert zum einen. Und die sind auch nicht irgendwie so zufällig entstanden, sondern wir haben tatsächlich dort auch einen organisierten Prozess hinter uns, wie diese Thesen dann entstanden sind. Und ich starte jetzt mal rein mit den ersten 5. These 1, klimapositiv und kreislauffähig. Die zweite These ist Transformation der Energiewirtschaft. Die These 3 ist Smart City und Mobilität. Die vierte These ist Multi-Use und Wandlungsfähigkeit unserer gebauten Umwelt. Und die fünfte These ist Open Source, Building Kataster und Smart Data.
Genau, mache ich weiter mit der 6. Die ist Click and Deliver. Die 7. These ist die autarke Baustelle. Die 8. These ist Self-Organized Property Management und Asset Management. Die 9. ist Geschäftsmodelle durch die virtuellen Welten. Und die These 10 ist die mir persönlich am besten gefällt. Alles bleibt anders, weil, ja, kommen wir nachher sicher drauf. Es wird sicher nicht so kommen, wie wir uns das vorstellen, aber wir versuchen uns dort auf den Weg zu machen.
Mhm. Da haben wir jetzt wirklich viel vor und ich sage euch dann später, was meine Lieblingsthese ist. Das Da müssen wir aber noch ein bisschen warten.
Bin ich gespannt, Kelly.
Ja, auf jeden Fall. Okay, beginnen wir mal mit der 1, die klimapositiv und kreislauffähig heißt. Und hierbei sagt ihr, dass das Ökosystem Biosphäre verstärkt in den Fokus rückt. Und wie genau geht das vonstatten und mit welchen Auswirkungen? Und die 3. Frage, wo stehen wir da heute?
Also man muss das erst einmal den Rahmen geben, klimapositiv und kreislauffähig, die Bau- und Immobilienwirtschaft ist ja der größte Verschmutzer unserer Umwelt. Wir produzieren ja ca. 40% aller CO2-Emissionen. Wir sorgen für 50% des Ressourcenverbrauchs und 60% des weltweiten Abfalls. Also von dem her ist klar, wir sind ein großer Player im Zerstören unserer Umwelt und dies wird sich ja verändern müssen. Wir sind in der Transformation, wir sind in einer Transformation in eine regenerative Gesellschaft und deswegen haben wir dies auch so aufgebaut, deswegen müssen die Gebäude umgebaut werden, deswegen müssen die Neubauten klimapositiv werden, einen positiven Einfluss haben auf unsere Umwelt, auf unsere Ressourcen. Wir müssen in echter Circular Economy, in einer echten Kreislaufwirtschaft denken. Jedes Gebäude muss zum Rohstoffdepot werden, wiederum für die nächsten Rohstoffe. Also das ist das Thema. Das heißt, wir müssen aus nachwachsenden Materialien Produkte generieren. Wir müssen der Umwelt etwas zurückgeben. Wir müssen sie reparieren. Und das ist eigentlich die Idee dieser These, dass Gebäude Kraftwerke werden und auch Biosphären schaffen. Ja? Mhm. Und wo wir heute stehen, ist tatsächlich noch ziemlich trübe. Wir stehen gerade dabei, dass wir nicht wissen im Immobiliensektor, wie viel Energien verbrauchen unsere Immobilien eigentlich so richtig. Wir nutzen immer noch Materialien, die in linearer Industrie vertrieben werden. Aber wir haben den Green Deal in Europa, der ja vor einigen Jahren gestartet ist und der soll auch diesen Rahmen geben, um in diese regenerative, klimapositive Gesellschaft und europäische Industrie auch einzuzahlen. Von dem her haben wir auch dieses Thema ganz klar in den Fokus gerückt.
Und da gibt's ja auch schon eine Reihe von Projekten, die ihr damit umsetzt. Also ich denke jetzt zum Beispiel mal an Ramersdorf, wo ihr dann auch, da kommen wir dann auch dazu mit diesem Madaster, mit diesem Materialpass, wo ihr da auch schon anfangt, sozusagen dann die Materialien dort zu listen. Aber wie gesagt, das erklären wir da gleich noch ein bisschen genauer. Aber ich glaube, das wird auch genau eine der Zukünfte sein, wie letztendlich Abriss vor Neubau so, ja, behandelt werden kann zum Beispiel.
Genau, ja, genau. Also alles Gute, was wir im Bestand haben, das müssen wir erhalten. Ganz klar, genau. Das ist das Einfachste, aber wenn die Funktion nicht mehr passt, müssen wir eben schauen, dass wir in Zukunft anders bauen, sodass wir nicht vor der gleichen Situation stehen wie heute, wo wir eigentlich Schadstoffe in Gebäuden haben, wo wir nicht wissen, was wir verbaut haben. Das muss definitiv anders werden in Zukunft. Mhm.
Und du hast ja gerade schon die Energiewirtschaft angesprochen. Das ist ja die zweite These, also die Transformation der Energiewirtschaft lautet sie genau genommen. Und darin behauptet ihr, dass die Zeit linearer Energieströme vorbei ist und durch nachhaltige regenerative Energien ersetzt wird. Und eigentlich ist dieser Prozess schon im Gange. Worauf bezieht sich dann das zukünftige Szenario?
Wir schauen ja alle Tagesschau, wir sehen es ja in den Nachrichten, ja. Wie du sagst, der Prozess ist in Gange. Wir haben das durch diesen schrecklichen Angriffskrieg ja auch jetzt am eigenen Leibe erlebt, dass wir umstellen müssen auf Energien, die wir auch selber organisieren, erzeugen können aus erneuerbarer Energie. Wir verstehen jetzt nicht nur diese These so, Umbau der Energiewirtschaft bedeutet nicht, ich switche auf einen anderen Energieträger ausschließlich, sondern was wir ja erleben, wir werden die Dinge ja auch dezentral organisieren. Das heißt ja nicht nur Veränderung Energieträger von Gas auf Wasserstoff, sondern wir müssen zentrale, dezentrale Energieerzeugungen viel stärker nutzen. Also Gebäude werden zu Kraftwerken und nicht nur die großen Kraftwerke, die dann Fernwärmenetze ansteuern. Das heißt, das ist eine Veränderung, wo Erzeuger und Verbraucher sich auch abwechseln. Dieser Prozess ist tatsächlich erst in Gang gesetzt worden, aber der wird natürlich noch lange gehen. Das ist sicherlich spannend, wo Infrastrukturen, Energieerzeugung und die Immobilienwirtschaft viel, viel stärker zusammenwächst. Nicht zu vergessen, die ganze Mobilität, die sind ja sowohl auch heute Verbraucher, aber warum soll ein Auto nicht auch Energieerzeuger werden? Das kann man ja sich auch mal denken.
Also, genau. Da gibt es ja schon
den Prozess, den wir da meinen.
Ja, Entschuldigung, ich wollte nicht reinplatzen.
Nee, das ist genau der Prozess, wo wir sagen, das ist deutlich integraler zu sehen, wie einfach switchen von einem Energieträger auf einen anderen.
Da vielleicht noch gerade ergänzt, das ist ja auch ein Thema, wir haben jetzt KI ja vorher schon angesprochen. Was du jetzt ja beschreibst, das wird deutlich komplexer. Ja, also großes Kraftwerk und von da gehen alle Energieströme nur raus. Und die These beschreibt ja auch, dass es so in der Zukunft nicht mehr sein wird, sondern dass in Zukunft das Ganze deutlich komplexer wird, viel mehr Erzeuger, viel mehr Abnehmer. Abnehmer und Erzeuger können auch wechseln, können auch Speicherorte sein. Und wir sind der Meinung, dass gerade in den Themen KI uns da auch stark helfen kann, gerade durch die Menge an Datenströmen und das Managen dieser Themen und das Optimieren, das wir brauchen, um das dann auch in Zukunft managen zu können. Und genau dafür ist KI ein ideales Tool. Und auch das geht in der These mit ein, dass wir diese Technologien nutzen müssen, um die Zukunft damit zu gestalten.
Ja, und auch unabhängiger von anderen Märkten zu werden. Also das, wir sind ja, was haben wir ja gesehen durch den Krieg, wie du es auch gerade erwähnt hast, sind wir unglaublich abhängig. Das ist natürlich keine gute Zukunft. Was hat man an den Preisentwicklungen dann auch gesehen? Und ich finde es gut, wenn man auch seine eigene Energie produziert, um seinen Bedarf auch zu decken und dann eben, wenn zu viel da ist, ins öffentliche Netz einzuspeisen. Und das finde ich auch, ist ein ganz wichtiger zukünftiger Aspekt. Ja, das sehr gut.
Kann man als Beispiel einen kleinen Exkurs an Norwegen anschauen. Die haben keine Probleme gehabt mit der Preissteigerung. Die haben im Prinzip fast 100% erneuerbare Energie. Sind einfach weitergefahren die letzten Jahre.
Ja, klar. Und ihr hattet auch vorhin die Mobilität schon angesprochen in ein, zwei Sätzen davor. Das heißt Smart City und Mobilität. Und das habt ihr auch unter die Lupe genommen sozusagen. Wie werden denn beide Aspekte eurer Meinung nach zu lebenswerten Bereichen für den Menschen? Vielleicht sagt ihr mir auch, was ihr unter Smart City versteht, weil es ist ganz interessant. Ja. Ich hatte auch ein Interview vor kurzem mit dem Fraunhofer-Institut und da kamen auch ganz andere Aspekte unter einer Smart City zum Vorschein. Vielleicht sagt ihr mal kurz, was unter Smart City ihr versteht.
Ja, also wir verstehen ja eigentlich, Städte sind ja von Menschen gemacht. Das heißt, wenn wir über Digitalisierung von intelligenten Städten oder intelligente Städte machen, damit sprechen, dann muss das natürlich im Blickpunkt auch des Menschen gedacht werden. Deswegen, wir haben uns jetzt mit Begriffen auch getraut. Wir haben gesagt, okay, es gibt die Hardware, die Software und die Soulware. Und für uns, die Hardware meint, Infrastrukturen zu schaffen, die praktisch Strukturen sind, um die Dinge zusammenzubringen, die das ermöglichen, die Themen zusammenzubringen. Software ist sozusagen der digitale Antrieb, die Intelligenz, und die Soulware, das sind wir als Mensch. Und unsere These ist, dass nur mit dem Fokus Mensch eigentlich eine Akzeptanz auch stattfindet, dass eine Stadt intelligent wird. Und das ist sicherlich ein bisschen eine andere These wie rein von einer smarten digitalen Stadt, sondern die Smartness kommt daher, dass sie vom Menschen akzeptiert wird, dass es das Leben einfacher macht, dass es das Leben unterstützt. Das soll eigentlich im Prinzip die Smart City und Mobility irgendwie hier darstellen.
Das ist interessant. Entschuldigung, ja, das ist, ich wollte wirklich jetzt was sagen, weil es ist ganz toll, dass du den Begriff Soulware gerade erklärt hast, weil den kannte ich vorher ehrlich gesagt noch gar nicht. Also Hard- und Software kennt ja jeder, klar, aber Soulware, das kannte ich noch nicht. Und diese Zusammensetzung finde ich interessant. Also ich fand sie etwas widersprüchlich, weil Soul ist ja etwas sehr Menschliches und Ware, ja, das hat immer irgendwas Computerhaftes. Ich weiß auch nicht. Und ja. Ne, diese
halt Dinge. In die Trilogie ganz gut reingepasst.
Ja, genau. Ach so,
ja. Ah, verstehe. Ja. Aber ja, uns geht ja, wie der Peter gesagt hat, es ist ja der Punkt an der Stelle, dass wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Also ist nicht die Smart City der Smart City wegen, sondern den Menschen in die Mitte zu stellen und zu überlegen, wie die Smart City aufgebaut sein muss. Auch wieder mit natürlich komplexesten Datenströmen und Informationen, um das zu steuern. Aber dass die Stadt und die gebaute Umgebung intelligent auf den Menschen reagiert und dementsprechend mit der Möglichkeiten, die jetzt KI, aber auch VR und diese ganzen Themen uns bieten, wir dort zum Beispiel Mobilitätsströme steuern können, aber auch andere Dinge in der Stadt steuern können, und damit eine deutlich lebbare verbesserte Lebensqualität in der Stadt dann auch entsteht.
Also ich würde vielleicht ganz gerne mal, gerne mal jetzt echt ein praktisches Beispiel rannehmen. Also mir fällt gerade Hamburg, Berlin, München ein. Das sind Städte, die eine Baustelle überhaupt sind. Sie sind keine Stadt mehr, sondern sie sind eine einzige Baustelle. So, ich hätte jetzt die Frage, wie wollt ihr Mobilitätskonzepte in solche Städte bringen, die aktuell nur Baustellen sind, und das seit Jahren. Das sind wirklich Wanderbaustellen, die sich irgendwie nicht aufzulösen scheinen und die Städte wirklich Jahr für Jahr zu einer einzigen Baustelle machen wollt. Wie funktioniert dann ein Mobilitätskonzept?
Ja, ich sage es mal vielleicht nochmal, was ist Stadt? Also Stadt ist natürlich die Räume, unsere Gebäude, Arbeits-, Wohnräume. Wir haben diese Infrastrukturen, die ja inzwischen multipel sind, also von der Fahrradinfrastruktur, Fußgängerinfrastruktur, Auto und ÖPNV. Und wir haben aber auch die Zwischenräume in den Städten, und die ja gerade die Städte interessant machen, also unsere Plätze, unsere Nachbarschaften. Und da hat Corona wirklich auch ganz viel beigetragen, um diese Zwischenräume wieder neu zu entdecken. Jetzt gehe ich mal nach München, da war ich kürzlich. In München sind tatsächlich die ganzen Gastrobetriebe ja nach außen gewandert. Und das war eigentlich nur Übergangszeit Corona. In Hamburg, in Stuttgart werden Fahrspuren nur für Fahrradfahrer gesperrt, um dort auch einfach diesen multiplen Individualverkehr zu organisieren, anders zu organisieren. Ich glaube, das sind doch alles Strukturen, wo wir heute schon gute Beispiele sehen, aber da sind wir natürlich noch lang nicht am Ende, weil so ein Stadtumbau, der dauert immer wieder Jahrzehnte, den kann man nicht von heute auf morgen organisieren. Und diese vielen Baustellen, du sprichst es an, das gefällt natürlich keinem, aber ich glaube, dafür gibt es erstmal keine andere Lösung. Wir müssen unsere Städte umbauen.
Wobei schon, also das Umbauen, ja, bin ich bei dir. Aber es ist natürlich schon so, dass wir in den Themen, die wir jetzt nachher auch noch mal in den Thesen mit drin haben, über modulare Planung, modulares Bauen, Offsite-Produktion von Baustellen oder von Produkten, die dann geliefert werden, natürlich eher zu einem baukastenartigen Bauen kommen, sowohl für Infrastruktur als auch für Gebäude, also und damit natürlich die Möglichkeit haben, deutlich schneller zu bauen und damit eine Entlastung dann haben, sodass hoffentlich die Städte nicht nur einzige Baustellen sind und wir auch zu einer schnelleren Veränderung der Städte kommen. Aber wie du schon sagst, wir werden dort noch einiges in den nächsten Jahren verändern müssen, weil wir sind sicher noch lange nicht da, sowohl was Mobilität angeht, als auch was das Thema Smart City wirklich angeht und die Vernetzung der einzelnen Mobilitätsgebäude und Nutzung dieser Services.
Mhm. Dann darf ich mal die vierte These aufrufen, die sich mit Multi-Use und Wandlungsfähigkeit von Gebäuden auseinandersetzt. Und ihr stellt da fest, dass sich in 10 Jahren die Gebäude voll auf ihre Nutzer konzentrieren und sich automatisch an sie anpassen. Und auch da lässt sich in der Gebäudeautomation schon jetzt beobachten, was ihr dort letztendlich genau sagt, ne, diese Konzentration auf den Nutzer. Ich nenne mal eines der Gebäude wie das Cube in Berlin, was ein sehr intelligentes Gebäude ist. Und was wäre denn hier die Zukunftsthese konkret?
Also die Hauptthese ist eigentlich dort hinterlegt, dass wir sagen, unsere Gebäude müssen wandelbar werden in der Nutzung. Also aus einem Bürogebäude muss sehr einfach ein Wohngebäude werden oder eine andere Art von Nutzung, weil wir nicht wissen, wo wir uns als Gesellschaft hinentwickeln. Also wir haben die These ja auch schon gehabt vor Corona. Die erste Ausgabe war ja 2020, 2021. Und da haben wir ja festgestellt, es hat jetzt eine enorme Veränderung ja sich ergeben mit Corona, mit dem ganzen mobilen Arbeiten. Das heißt, wir sehen ja heute, dass wir heute Shoppingcenter umbauen in Arbeitsbereiche, in Wohnbereiche. Und wenn wir an diesen Gebäuden infrastrukturell technisch schon angelegt hätten damals in diesen Häusern, dann wird diese Wandlungsfähigkeit sehr viel einfacher werden. Deswegen ist hier die Anforderung eigentlich an alles, was wir auch neu gestalten, organisieren, dass der Umbau deutlich einfacher wird in der Zukunft, weil wir uns anpassen müssen auf die gesellschaftlichen Anforderungen. Mhm.
Darf ich es konkret machen? Also konkret sind wir an Themen dran, jetzt nicht nur Büros in Wohnen oder in andere Themen zu wandeln, sondern auch wirklich zu überlegen, dass man ein Gebäude nicht nur für die Erstnutzung baut. Also Büros ist das ganz schön, Büros oftmals ausgereizt und dann hast du ganz hinten links in der Ecke einen Meetingraum und da kommt so und so viel Luft hin. Wenn du was anderes hinbauen willst, reicht nachher die Kühlleistung und die Luft nicht aus. Also wie kann ich die Gebäude nicht von der Hardware, was jetzt Leitungen angeht, so ausreizen, sondern eher von Anfang an so bauen, dass ich sie nachher auch über einfache Umbaumaßnahmen ohne große Kosten und lange Umbauzeiten wieder anders nutzen kann. Und das von Anfang an einzuplanen, also diese nicht die Erstnutzung zu bauen, sondern eigentlich ein Gebäude auf die Lebenszeit von Anfang an auszulegen und damit diese Wandelbarkeit, diese Wandelungsfähigkeit eigentlich schon von Anfang an mit einzuplanen. Das sind so Dinge, die wir da versuchen mit reinzubringen, damit die Gebäude einfach modularer und flexibler werden.
Das klingt sehr spannend und danke auch für die konkreten Einwände, die du da immer reinbringst. Danke dir. Und dann kommen wir schon zur fünften These. Das ist diese Open Source Building Kataster und Smart Data These sozusagen. Und das scheint mir eigentlich das sensibelste Thema für deutsche Anwendung zu sein. Wir haben vorhin diese Materialdokumentationen auch schon ein bisschen angesprochen in den ersten Thesen. Aber trotz der Sensibilität ohne Datenmanagement geht das nicht mehr und auch in Zukunft nicht mehr. Und was lässt sich denn mit der Datenflut alles anfangen? Wie lautet hier eure Prognose? Und die dritte Frage wäre auch, wie schafft ihr es sozusagen die Angst vor, Datenmissbrauch sozusagen abzubauen?
Man muss vielleicht verstehen, wo die These herkommt. Und wenn man auf die Immobilienwirtschaft schaut, ist es tatsächlich heute noch so, dass wenn ein Haus in einen anderen Besitz geht, dass nahezu alle Informationen dann verloren gehen. Der neue Besitzer muss sich in der Regel wieder alles neu besorgen. Und wenn das Haus sozusagen dann über Jahre hinweg diese Veränderung erfährt, ja, dann ist es nichts anderes als Datenverschwendung. Informationen zu den eingebauten Materialien, Informationen zum Betrieb, Informationen zur Wertigkeit des Objektes. Das heißt, wir haben gesagt, auch Datenverschwendung ist ja Verschwendung, genauso wie Ressourcenverschwendung, wenn ich abreise, rückbaue, wieder neu baue. Das ist ja dasselbe Thema. Und wenn wir das einfach mal auch in den Hinblick auf Carbon Footprint uns anschauen, dann ist Datenverschwendung dort auch nichts, was wir eigentlich tun wollen. Von dem her, wir sind der Meinung, dass zukünftig die Information, die jedes Haus mit sich trägt, dass diese Information auf Dauer auch erhalten werden muss, egal welcher Besitzer auf dem Haus ist. Und da sprichst du jetzt das Thema an, wie kann man dies organisieren, damit Datenmissbrauch vermieden wird? Ich glaube, da haben wir erste Anfänge sehen wir. Du hast gerade das Beispiel Madaster gezeigt, wo man eben Materialinformationen unabhängig vom Besitzer erhalten möchte. Madaster hat hierfür eine Struktur aufgebaut, die auf einer Stiftung basiert. Es ist dann ganz klar, die Daten, die eingestellt werden, gehören dem, der sie einstellt, sodass man dadurch eigentlich auch eine Governance schafft, damit einfach diese Datensicherheit und diese Datenzugehörigkeit relativ klar geregelt wird. Das ist ein Beispiel. Für alle anderen Themen wird man das sicherlich entwickeln müssen. Ich glaube, da ist die Immobilienbranche am Anfang bei diesem Thema. Ich bin selber gespannt, wie das weitergeht. Wir haben über Blockchain gibt es ja einige Themen. Es ist aber hauptsächlich in der Finanzwirtschaft im Moment im Einsatz. Mal schauen, ob auch der Blockchain-Einzug in die Immobilienbranche findet.
Ja, also das, Kelly, ich würde dir zustimmen, das ist eine sehr, sehr interessante These für und sicher auch eine sehr komplexe These für Deutschland, weil die Immobilienbranche sicher ja nicht geprägt ist von Transparenz in allen Bereichen und Daten, wie gesagt, jetzt auch vielleicht nicht ganz so einfach verfügbar sind. Aber wir haben das zum Beispiel diskutiert mit Stranded Assets, also mit Dingen, wo ich nur über diese Transparenz auch vielleicht ein Weiterleben und weitere Ideen für eine Immobilie denn realisieren kann, weil die vielleicht über meine Haltedauer hinausgehen. Und solche Themen gehen nur, wenn wir wirklich ganz anders mit Daten umgehen, wenn wir ganz anders mit diesen Informationen umgehen und da einen zentralen Ort schaffen. Das Madaster ist ein Anfang, aber wir würden da noch in unserer These weit drüber hinausgehen, wobei das eine sehr, sehr komplexe und oftmals, wir diskutieren diese Thesen sehr häufig mit Kunden, eine sehr, sehr heiß diskutierte These ist, weil es, wie gesagt, ein sehr, sehr komplexes und großes Thema ist. Aber ein sehr wichtiges.
Auf jeden Fall. Und ich finde das Madaster auch wirklich eine gute Geschichte. Vielleicht könntet ihr noch mal sagen, welche Informationen werden denn da aufgerufen und dokumentiert? Und welchen Aufwand muss das Unternehmen da betreiben? Also machen das Architekturbüros? Wer macht das? Wer setzt sowas auf? Und wie gesagt, welcher Aufwand ist das?
Also Madaster kommt aus den Niederlanden mit dem Ziel, ein Materialkataster für die gebaute Umwelt zu etablieren, um tatsächlich zu jedem Zeitpunkt im Lebenszyklus des Gebäudes auch diese Informationen verfügbar zu haben. Die sind mit den Rohstoffbörsen vernetzt, sodass man auch relativ einfach sagen kann, welchen Wert haben die eingesetzten Materialien auch im finanziellen Bereich. Das heißt, dort werden die Daten nach Nachhaltigkeitsinformationen der eingebauten Materialien, Produkte, aber auch der Gebäude-Performance in Sachen Nachhaltigkeit dokumentiert und registriert. Die Daten gehören denen, die diese einstellen. Und wer stellt die Daten ein? Das sind meistens Bauherren, Architekten. Und das ist relativ simpel. Die haben einen intelligenten Algorithmus hinten dran. Du kannst dein Architekturmodell hochladen und bekommst dann relativ schnell auch ein Ergebnis. Das heißt, vom Aufwand her sehr gering, weil die Idee ist ja tatsächlich, das Madaster für die gesamte gebaute Umwelt zu schaffen. Und damit muss es natürlich auch einen einfachen Prozess haben, um dies zu unterstützen.
Ich muss gestehen, ich habe damals mit dem, ich glaube, Herr Bergmann war es, kann das sein, dass der für Patrick Deutschland?
Patrick Bergmann, genau.
Ja, genau, genau, der in Deutschland, dass man das da führt sozusagen. Und ich hatte mit ihm einen Videocall und hatte mich da ein bisschen informiert darüber. Und er sagte mir aber damals, dass es schon noch sehr kompliziert ist und dass die, sagen wir mal, erst Aufnahme oder die Erstdokumentation schon ein größerer Aufwand ist. Wenn das aber dann mal eingepflegt ist, dann ist das nicht mehr so groß vom Aufwand. Und er sprach auch, dass das die Architekturbüros in erster Linie machen müssen. Und jetzt weiß ich, dass Architekturbüros alles andere als Zeit haben. Wie soll das denn funktionieren? Wer soll das dann eine extra Person sein, die das dann macht? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja gut, ich weiß nicht, wie stark die Zuhörer jetzt in dieser ganzen Architekturszene-Welt drin ist. Wenn wir heute in der Planung unterwegs sind und nach BIM planen, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Grundstruktur, wie wir Materialien anlegen in der BIM-Planung, in der Architekturplanung. Und es ist tatsächlich einmal angelegt, das muss dann der BIM-Manager machen, in jedem Büro, größeren Büro gibt es heute jemanden, der zuständig ist für das ganze Thema BIM. Und dies muss man einmal machen und dann geht es tatsächlich einfach. Aber natürlich, jede Veränderung bedeutet erstmal ein kleiner Aufwand. Aber wenn man da insgesamt drauf starrt, dann ist es eigentlich ein sehr kleiner Aufwand, um dorthin zu kommen.
Ja, und das ist eine große Wirkung. Also das muss man auch sagen. Also man muss ja auch über Aufwand und Wirkung rechnen. Und ich meine, wir müssen eben alle etwas für die Umwelt tun. Und wie gesagt, gerade auch bei uns im Sektor ist vieles zu tun. Und da muss man eben auch ein bisschen mithelfen. Ne? Absolut.
Genau. Ich sage jetzt mal, das ist ein halber Tag Aufwand. Und dann kann man alle Projekte ausrollen. Also von dem her ist es, glaube ich, fair, wenn ich sage, der Aufwand ist sehr gering, aber man muss ihn eben tun. Da hast du recht.
In sechster These prognostiziert ihr den Durchbruch für die Planung mittels künstlicher Intelligenz, Modularisierung sowie Drag and Drop. Also ganz einfach. Inwieweit ergänzen sich denn alle drei Aspekte und wie machen sie sich im Planungsprozess nützlich?
Das ist eine sehr weitreichende These, aber für uns auch eine, mit der wir uns sehr intensiv beschäftigt haben, weil uns der Planungsprozess natürlich sehr, sehr wichtig ist als Dresden Sommer. Und da spielt es KI, wie du schon gesagt hast, mit rein. KI wird die Prozesse stark automatisieren. Also alles, was wir heute tun, wird unserer Meinung nach stark durch die KI verändert werden oder auch disruptiert werden. Und dementsprechend glauben wir daran, dass gerade künstliche Intelligenz im Planungsprozess stark helfen kann. Man sieht erste Ansätze dazu. Aber das wird nicht so sein, dass die KI jetzt das Gebäude nur komplett plant, sondern deswegen haben wir das in Bezug gebracht. Das Thema Modularisierung sieht man ja auch als weitere Trend. Und so eine Modularisierung kann man ja sehr schön mit Lego-Bausteinen umschreiben. Jetzt kann ich mir dann natürlich ableiten, wenn die KI Themen plant und ich dann auch Lego-Bausteine habe, mit denen man planen kann, da entsteht schon mal etwas, wo die KI vielleicht auch nochmal deutlich einfacher mit reingreifen kann. Und das Drag and Drop, da ging es auch nochmal drum, die Frage, wie denn der Mensch interagieren kann. Weil jetzt nur eine KI-Planung und dann steht da ein Gebäude, so wird es ja nicht sein, sondern ich muss ja den Nutzer oder den späteren Betreiber, den Eigentümer des Gebäudes mit einbinden. Und deswegen ist für uns nicht nur das Thema KI, sondern auch das Thema virtuelle Welten, virtuelle Realitäten an der Stelle sehr wichtig, als Interaktion mit dem Nutzer, um den Nutzer auch zu zeigen, um ihm Materialitäten zu zeigen, um durchlaufen zu können und das erfahren zu können und zu erleben, das Gebäude. Deswegen haben wir diese drei Aspekte hier zusammengepackt, wie gesagt, aber das größte Thema ist eigentlich unserer Meinung nach das Thema KI an der Stelle.
Mhm. Ja, vielleicht ergänzend noch Modularisierung. Lego-Haus kann man auch wieder relativ einfach auseinanderbauen. Also das gehört natürlich auch, also die Cradle-to-Cradle-Idee da dazu und das Thema vielleicht aus dem Automobilbereich, Konfiguratoren, Patrick,
genau,
zu sagen, Gebäude werden deutlich anders geplant werden in Zukunft und sehr viel auch über KI organisiert, gesteuert in einer Konfiguratorenart, wie wir es, wenn wir uns ein Auto bestellen, ja heute schon in einer Weise kennen.
Genau.
Sehr einfach.
Ja, also wenn man den Prozess mal jetzt wieder konkret beschreiben wollte, dann könnte man den so beschreiben, also stell dir vor, du triffst dich mit deinem Architekten und möchtest ein neues Gebäude bauen, also neues privates Einfamilienhaus als Beispiel, und würdest ihm einfach beschreiben, eine halbe Stunde lang, was dir wichtig ist, was dir gut gefällt, wie viele Kinder, Hund, Katze, Maus, was ihr so täglich macht. Du schreibst den Tagesablauf, also einfach, was dir wichtig ist, gibst ihm Informationen zum Grundstück mit und zu den Möglichkeiten, die auf dem Grundstück da sind und auch zu deinen finanziellen und sonstigen Rahmenbedingungen, wie nachhaltig soll es sein und so weiter. Also beschreibst dein Gebäude in allen Anforderungen und nach einer halben Stunde unterbricht euch die KI, die mitgehört hat die ganze Zeit und bittet euch doch mal die VR-Brillen aufzusetzen und mal durchzulaufen durchs Gebäude und euch das mal anzugucken und zu erleben, die Räume zu erleben, die Materialitäten zu erleben und da dann vielleicht auch zukünftig nicht nur mal eine VR-Brille, da entsteht ja auch extrem viel in der Spielewelt, auch über Dinge, die man anfassen kann, Handschuhe, auch mal eine Oberfläche anzufassen vielleicht zukünftig, um zu gucken, wie rau ist denn der Tisch oder die Oberfläche, aber das ja auch direkt beim Durchlaufen wiederum über Sprache und das sieht man ja sehr schön, gerade an so Themen wie ChatGPT gerade aktuell auch, wo du anfängst mit Sprache zu interagieren und mit BIM-Systemen und dem Computer zu sprechen, zu sagen, können wir das Fenster in einem Schlafzimmer auch mal bodentief machen und das dann direkt in der Planung umgesetzt wird und verändert wird, mit über die Modularität dann wieder Auswirkungen auf Kosten oder wer kann das denn überhaupt bauen, welche Module gibt es denn dazu und diese ganzen Themen. Also das mal ganz konkret, wie könnte denn so ein Planungsprozess aussehen zukünftig? Aber uns ist klar, dass das natürlich eine sehr weit gesprungene Vision ist, das wirklich komplett so über KI und eine virtuelle Erfahrung abzubilden, bevor es dann draußen entsteht. Und wir werden sicher erstmal Schritte dorthin sehen. Aber das ist so die Vision, die in dieser These 6 drinsteckt.
Naja, wir reden ja auch über die Zukunft. Also insofern ist das auch legitim, dort mal auszuholen. Aber weißt du was? Ich habe eigentlich das anders verstanden. Du hast ja vorhin gesagt, mit der Konfiguration, wie es mit dem Auto auch ist, man bastelt sich sozusagen sein Auto zusammen. Und ich hatte es jetzt so verstanden, das könnte man mit Häusern eigentlich durchaus auch tun. Dass es ein bestimmtes Grundmodell gibt, wovon es dafür drei Varianten gibt. Und dazu kann ich mir dann sozusagen meine Themen, die ich gerne in dem Haus haben möchte, wie du es auch von den Kriterien genannt hast, gelb, grün, blau, nachhaltig mit Holz, Beton und was weiß ich noch alles. Und dass man so das Haus sich konfigurieren kann. Jetzt an der Stelle gefragt, wo bleibt der Architekt mit seiner Planung?
Also das gibt es ja heute schon, deswegen habe ich das jetzt gar nicht erwähnt, aber es gibt ja Tools, die das heute schon machen. Also es gibt Konfiguratoren, wo du wirklich Häuser wie Autos zusammen konfigurieren kannst, wo du auch Büroflächen ausbauen kannst, konfigurieren kannst, direkt fotorealistisch begehen kannst. Also deswegen, das gibt es heute schon, deswegen ist das jetzt gar nicht so in die Zukunft geguckt. Und das dann auch wirklich danach direkt in BIM dann weitergeht und dort wieder weiter bearbeitet werden kann. Der Architekt an der Stelle brauchst du in unserer Meinung nach darin, diese Module zu erstellen, diese Module weiterzuentwickeln, die Zusammensetzung der Module weiterzuentwickeln und die Aufgaben der Zukunft, die Peter vorher auch angesprochen hat, zu bewältigen. Also die Frage nach nachhaltigen Materialien, die Frage nach, wie wir die einsetzen. Also nicht das Repetitive, weil das ist ja genau das, was man über die künstliche Intelligenz rausbekommt, repetitive Arbeit stark zu minimieren. Ja, und wenn man sich so einen Planungsprozess anguckt, da ist ja unheimlich viel repetitive Arbeit mit drin, sondern eigentlich die Möglichkeiten zu erweitern, die Möglichkeiten nach vorne zu bringen, um denn die gebaute Umwelt nachhaltiger zu machen, um dieses Thema Soulware, was wir vorher hatten, in den Mittelpunkt mehr zu stellen und da eigentlich unsere Kraft drauf zu legen und nicht auf die repetitive Arbeit, Dinge immer wieder neu zu tun, die wir schon mal vorher gemacht haben. Also da ist unserer Meinung nach das, wo der Architekt zukünftig bleibt wo wir den Hauptfokus drin sehen.
Das ist ja schon ein Stück weit eine Änderung seines bisherigen Schaffens, würde ich mal sagen. Denn wenn ich auch.
Wir werden uns alle verändern in unserer
Rolle. Ja, ja, klar.
Definitiv.
Ja, ja, klar. Aber ich hatte noch eine andere Frage. Du hast vorhin auch gesagt, die KI hört mit, wenn ich mich mit dem Architekten unterhalte, was mein Begehr ist, mein bauliches Begehr sozusagen. Und nach einer halben Stunde könnt ihr mir mittels Virtual Reality das Modell schon begehbar zugesandt werden. Dann hat der Architekt auch noch nichts getan, nur die KI.
Ja, genau. Das ist aber, wie gesagt, die KI baut ja auf Modulen auf, die KI baut auf Baustoffen auf, die es gibt und muss ja wissen, mit was sie dort umgehen kann. Und da, in dieser Interaktion, da ist für mich der Architekt wie gesagt, zu sehen, wie wir mit neuen Materialien, die auch zukünftig auf den Markt kommen werden, weil KI baut ja auf dem auf, was es weiß, was aus der Vergangenheit da ist, wie wir diese neuen Themen, die neuen Möglichkeiten denn auch in den Bauprozess mit einbinden können, neue Materialitäten, Nachhaltigkeitsthemen. Das, wie gesagt, das Weiterschieben der Möglichkeiten, die da sind. Oder wenn wir vorher darüber gesprochen haben, wie wir die Bauzeit in der Stadt runterkriegen, weil wir mit Modulen arbeiten und damit nicht ewig Baustellen haben. Das sind genau die Punkte, wo wir die Möglichkeiten verschieben. Und das ist das, wo der Architekt mit reingeht. Also weniger jetzt in diesem Prozess, jetzt ganz weit nach vorne gesprungen, den ich vorher beschrieben habe. Aber das ist sicher was wir jetzt nicht nächstes, übernächstes Jahr erleben werden, sondern das ist die Zukunft, in der wir ja gucken mit unseren 10 Zukunftsthesen. Und auf dem Weg dahin wird noch sehr, sehr viel Arbeit notwendig sein, die man da reinstecken muss, damit solche Sachen dann auch möglich sind. Wobei, wie gesagt, erste Ansätze sind da. Wir haben schon einige Themen gesehen, wo KI wirklich auch in diesem Prozess jetzt schon mit unterstützen kann wo auch Sprachmodelle, also wo ich wirklich auch mit gesprochener Sprache BIM-Modelle und Themen verändern kann. Und also die Möglichkeiten sind da, sind in ersten Tests und zeigen, wo die Zukunft dahin geht.
Also ich sehe das wirklich als eine ganz gravierende These, muss ich sagen, und mit großen Auswirkungen auf den Beruf des Architekten, weil das ändert sich einfach und man muss dann auch gucken, ist die Ausbildung überhaupt noch für den Architekten gerecht der heutigen Zeit oder das, was da kommt? Und ich meine, man muss ja jetzt auch schon dahingehend intervenieren, dass man eben auch vorbereitet. Diese Tools gibt es bereits, das ist damit möglich und so geht es weiter. Und das, klar, dauert das noch eine Weile, das sehe ich natürlich auch und Architekten sträuben sich auch ein bisschen der Digitalisierung offen gegenüberzustehen. Also ich will jetzt nicht alle über den Kamm scheren, aber es gibt natürlich eine große breite Masse, die das tut und das hat schon, wie gesagt, auch Auswirkungen auf, wo beginnt der Lernprozess für junge oder auch gestandene Architekten darüber hinaus, ne?
Ja. Also stimme ich dir voll und ganz zu, würde ich jetzt auch das, was Peter vorher gesagt hat, nochmal aufgreifen. Es wird sich für uns alle sehr, sehr viel ändern, unserer Meinung nach, weil diese repetitive Arbeit, das immer wieder tun von ähnlichen Tätigkeiten wird wegfallen, weil uns das die künstliche Intelligenz abnimmt. Und wir lernen müssen, dann mit diesen neuen Möglichkeiten umzugehen. Und das heißt nicht, dass wir alle arbeitslos werden, sondern wir werden andere Tätigkeiten tun, wie vorher angesprochen. Und das muss sowohl natürlich in die Ausbildung mit eingebaut werden, aber auch für die ganzen Kollegen, die schon da sind. Wir werden uns verändern müssen. Also der daran festhält, was er heute tut, wird zukünftig sicher nicht erfolgreich sein, weil da einfach neue, auch Startups auf den Markt kommen, die einfach ganz neue Möglichkeiten haben. Und wie will ein Architekturbüro, was heute da ist, mit alten Prozessen oder mit aktuellen Prozessen gegen etwas standhalten, was wir jetzt vorher oder was ich vorher beschrieben habe, wo Startups auf den Markt kommen mit solchen Lösungen, die vielleicht heute noch belächelt werden, weil sie erste Ansätze haben. Aber ich glaube, dass wir alle überrascht werden, so wie jetzt auch letztes Jahr mit ChatGPT, wie schnell das gehen wird, wie schnell diese Ergebnisse denn doch deutlich besser werden und dann plötzlich wirklich ein Konkurrent sind zu einem normalen Architektur- und Planungsprozess. Und dann diese Themen über die Software der Startups passieren kann. Und wir sehen ja eigentlich eine Verschiebung von Tätigkeiten, die wir heute machen, also Köpfen mal Tagessatz, also oder Planungstätigkeiten in digitale Werkzeuge. Ja, und wer verfolgt hat, was Microsoft für den Copilot, das ist ja eine KI-Anwendung für Office-Produkte, aufgerufen hat die Woche zur Überraschung aller Analysten deutlich mehr als geplant war. 30 Euro, ich glaube fast eine Verdopplung, nicht ganz der normalen Office-Lizenzkosten, zumindest nach Standardpreisliste. Da passiert ja genau das. Da passiert es, dass was wir heute noch tun und was Kollegen tun, in Office-Produkten Angebote erstellen, Präsentationen machen und so weiter, plötzlich die KI macht und Microsoft dafür doppelt so viel Geld oder fast doppelt so viel Geld möchte. Das heißt, da sehen wir ja schon eine Verlagerung in digitale Tools von Themen, die wir heute noch mit Personen machen. Und das wird, wie gesagt, nicht vor den Architekturprozessen und den Planungsprozessen halt machen.
Da lass uns mal auf eines der Tools kurz eingehen, nämlich das vCreate, das für den Planungsprozess ja auch eine Rolle spielt. Könnt ihr mit mir mal diesen Prozess, diesen Planungsprozess durchlaufen?
Das vCreate ist ein virtuelles Tool, wo wir in einer virtuellen Welt mit Modulen planen können. Das vCreate bietet die Möglichkeit in unterschiedlichen Varianten, zum Beispiel für die Büroplanung. Wenn du dir vorstellst, du bist Besitzer einer Büroimmobilie, genau, und hast und möchtest das vermieten, diese Büroimmobilie, und jetzt haben wir mit dem vCreate einen Konfigurator geschaffen, um diese Vermietung, diesen Vermietungsprozess einfach deutlich zu beschleunigen. Und zwar nicht über langwierig, ich zeichne Pläne und mache Kosten dazu, sondern mach einmal vorher diese Module. Preis diese Module auch und guck, was dort möglich ist, also den Architekturprozess nach vorne verlegt, nicht dauernd repetitiv wieder. Und dann kriegt der Makler hier ein Tool an die Hand und hat die Möglichkeit, mit dem potenziellen Mieter ganz schnell unterschiedlichste Varianten in einer fotorealistischen VR-Umgebung zu planen, Kosten rauszukriegen, auch einen Carbon Footprint rauszukriegen und dem Kunden aber dann durch ein Aufsetzen der VR-Brille, durch ein Durchlaufen, wie vorher beschrieben, zu zeigen, wie das Büro aussehen wird. Und dann kann ich aus dem dritten Stock rausgucken und kann gucken, ob ich über das Nachbargebäude drüber sehe oder im zehnten Stock erst. Und so kann der Mieter sehr schnell erfassen, virtuell, was er bekommt. Und die Planung ist aber nicht eine Einbahnstraße, sondern geht danach weiter ins BIM und kann dann weiter bearbeitet werden. Also es ist genau so ein Tool, was wir vorher angesprochen haben, was aufzeigt, in welche Richtung es geht. Da ist KI mit drin, da ist VR mit drin und es trotzdem in den aktuellen BIM-Prozess integriert. Also es startet in BIM mit einer Konfiguration, Vorkonfiguration, was für Möglichkeiten gibt es. Und dann geht es aber eigentlich für den potenziellen Mieter und den Makler, wie gesagt, komplett in einem virtuellen Tool, in einer virtuellen Welt, entweder am Rechner, wo ich mir das trotzdem in 3D angucken kann, oder mit einer VR-Brille dann in die modulare Planung des Büros wie gesagt, ganz easy, ganz schnell zu sagen, mach mal die Wand in Gipskarton, mach sie mal in Glas, wie sieht es da aus? Wie gesagt, lass uns mal in den 10. Stock gehen, mal gucken, anderer Teppich, andere Möbel, und ich ganz schnell, ja, mein Büro virtuell erleben kann und eigentlich virtuell direkt einziehen kann es dann meine Bauentscheidung oder meine Mietentscheidung vielleicht deutlich beschleunigt und da meine Leerstandszeiten deutlich reduziert.
Ja, sehr cool. Voll interessant, muss ich schon sagen. Aber jetzt wollen wir fahren ist gut, weitermachen. Denn jetzt wird es spannend für die am Bau befindlichen Beteiligten, denn eure siebte These widmet sich der autarken Baustelle. Achtung, ihr prophezeit, dass Roboter auf der Baustelle zum Standard avancieren. Und weiter seht ihr, die autonome Baustelle steuert sich sogar selbst und wird nur noch remote überwacht. Und jetzt die alles umfassende Frage, wie soll das funktionieren?
Ja, haben wir vorher schon angesprochen, ja. Also Modularisierung spielt da sicher ein wichtiges Thema da drin. KI spielt wieder ein wichtiges Thema und auch die Planung, die sowas natürlich ermöglicht. Aber das sehen wir auch schon heute. Also wenn du dir anguckst, wie viele Einfamilienhäuser heute noch wirklich von einem Architekten geplant werden und dann von einem Bauunternehmen ausgeführt werden und wie viele Fertighäuser, die auch sicher noch nicht optimal sind, aber wie viel Gebäude als Einfamilienhäuser Fertighäuser sind, das ist ja genauso eine Verlagerung. Jetzt haben wir noch keine Roboter drauf auf den Baustellen, aber wer mal verfolgt hat, was Roboter heute können, egal ob die jetzt von Tesla sind oder von Boston Dynamics, es ist ja ein Wahnsinn, was für Entwicklungsschritte das genommen hat in den letzten Jahren. Und das, was wir am interessantesten eigentlich finden und dort zu sehen ist, ist, dass diese ganzen Technologien sich gerade gegenseitig befruchten. Das heißt, die KI, die Sprünge genommen hat und die jetzt aber wieder in das Thema Robotics, was auch extreme Entwicklungsschritte genommen hat, Einzug hält. Und es da wieder neue Möglichkeiten gibt, weil die Roboter plötzlich hier mit KI deutlich intelligenter werden. Und jetzt sind wir auf Baustellen sicher, wenn es eine Baustelle ist, die jetzt in einem Altbau mit Gegebenheiten vor Ort funktioniert, da mag das morgen noch nicht funktionieren. Aber wenn man sich vorstellt, es ist ein stark modularisiertes Gebäude, und die Module vielleicht auch schwer sind, weil sie groß sind. Wir haben hier bei uns im Neubau zum Beispiel große Technikmodule im Einsatz, wo wirklich im Flur ganze Technikmodule an die Decke gebracht werden. Das kann ein Mensch gar nicht alleine heben, weil es auch so groß ist. Aber wenn ich mir dort Roboter vorstelle, dann kann hier auch auf Basis von einer BIM-Planung, die vielleicht für Roboter auch wieder optimiert ist, eine deutliche Automatisierung dieser Baustelle in den nächsten Jahren erfolgen. Und wenn man das, wie gesagt, jetzt mal, weil wir gucken ja 10 Jahre mit den Zukunftsthesen nach vorne, wenn man das weiterdenkt und sich anguckt, was, wie gesagt, vor 10 Jahren möglich war, was heute möglich ist und was in Zukunft möglich sein wird, dann sind wir davon überzeugt, dass wir auch auf Baustellen dort für viele Standardtätigkeiten Roboter sehen werden oder Teile davon. Da wird es sicher auch erst nochmal Hybrid-Themen geben mit Exosuits, wo normale Bauarbeiter die Möglichkeit haben, aber dann deutlich größere und schwere Elemente vielleicht zu bewegen. Und das wird dazu führen, weil für den Roboter brauche ich dann natürlich keinen Baumanager vor Ort, der diesen ganzen Hasenstall dort managt und organisiert, sondern das kann dann natürlich auch autark und remote funktionieren. Und das Ganze ist ja auch wieder abgeleitet aus der autarken oder die Idee einer autarken Produktion. Und wenn man sich die großen Automobilhersteller anguckt und da mal sieht, was der Daimler oder BMW oder auch VW und Audi, was die für Ideen haben mit, wie gesagt, Produktionsthemen, die autark funktionieren, was dort mit Nvidia, mit dem Omniverse möglich ist, mit virtuellen, digitalen Zwillingen und virtuellen Welten, dann wird genau diese Themen werden auf Baustellen Einzug halten. Und das ist das, was wir in der These beschreiben, dass die Baustelle hier denn sich auch autark oder remote steuern lässt, genauso wie das in der Produktion, wie gesagt, in der Planung ist.
Ihr habt ja auch ein kleines Experiment mit dem Robodog Spot, glaube ich, diesen kleinen Roboterhund von Boston Dynamics, durchgeführt über kurze Jahre. Das hat leider geendet, jetzt das Experiment. Zählte das mit zu euren Thesen hinzu oder ist das die Erkenntnis, die daraus entstand, auch eine Grundlage für eure These gewesen?
Ja, da ging es ja mehr um die Aufnahme und den Ist-Zustand der Baustelle, um abzugleichen, ist das, was gebaut wurde, auch das, was im BIM-System drin ist. Und das war, wie gesagt, ein Test, wo wir gucken, wie wir das auch in den operativen Einsatz bringen. Und das ist sicher ein Schritt, der heute schon da ist. Aber wie gesagt, wir gucken mit den Zukunftsthesen ja weit in die Zukunft. Und da wird es nicht nur darum gehen, Baustellen zu scannen und zu sehen, was ist verbaut und sitzt das Rohr an der richtigen Stelle oder ist der Durchbruch an der richtigen Stelle, sondern wird es auch darum gehen, wirklich Tätigkeiten draußen vor Ort auf der Baustelle zu machen und dort mit Robotern Dinge, wie gesagt, zu bauen. Also große Elemente, wenn wir, wie gesagt, Offsite produzieren, große Elemente kommen auf die Baustelle, diese Lego-Bausteinmäßig zusammenzufügen, da sehen wir die Themen der Zukunft.
Mhm. Kommen wir zum nächsten Punkt, der klingt ein bisschen sperrig, mit Self, also unter Self-Organized Property and Asset Management verwalten sich Häuser und Gebäude selbst. Punkt. Das ist per se schon mal wirklich beachtlich. Und in dieser These Nummer 8 wird der Satz formuliert, wir fertigen Gebäude nicht des Bauens willen, sondern zum Betreiben. Heißt konkret?
Ja, die Gebäude sind ja da, wie wir schon beschrieben haben, für den Nutzer und müssen auch wandlungsfähig sein. Das hatten wir vorher ja alles schon durchgesprochen. Und jetzt geht es ja darum, wie werden diese Gebäude betrieben und wie werden sie zukünftig betrieben werden. Und wenn man sich anguckt, du hattest vorher den Cube in Berlin angesprochen, wenn man sich smarte Gebäude anguckt, da erzeugen wir ja schon unheimlich viele Daten. Und die Frage ist ja, wie entwickelt sich das weiter? Und weiß das Gebäude nicht ja schon eigentlich selber, wann es den nächsten Service für etwas braucht? Und kann das Gebäude nicht auch über zukünftige Plattformen diesen Service, den es denn braucht, für eine Anlage auf dem Dach selber ausschreiben und selber beauftragen und kann dann hingehen und die Firma, die dann morgen kommt, der ja Firma auch einen Zugang zum Gebäude zuschicken und der Arbeiter kommt dann und erledigt die Arbeiten und danach findet eine vollautomatische Abrechnung statt. Oder ich habe vorher angesprochen, dass wir gerade uns Sachen angucken, wo man mit Stimme BIM-Systeme oder denn auch digitale Zwillinge steuern kann. Da gibt es eine sehr interessante Studie von der Stanford-Universität, die, wo wirklich mit Stimme und ChatGPT BIM-Systeme verändert werden. Das heißt, der Arbeiter, der draußen ist, der dann an der Anlage steht und dann über Stimme sagt, und wie gesagt, es funktioniert, es ist jetzt schon da, also zumindest in Tests, ich habe in der Anlage so und so die und die Pumpe ausgetauscht, ersetzt es im BIM-System und das dann auch wirklich nachgefahren wird. Und genau das ist, was wir damit meinen. Also das Gebäude, was sich selber managt, sicher, wie gesagt, bevor denn der Roboter, den wir vorher hatten, auf die kommt und diese Wartung durchführt, wird das sicher noch ein Mensch machen. Aber das Gebäude, das selber weiß, was es braucht, und das aber auch im digitalen Zwilling besteht, über den digitalen Zwilling wieder gemanagt wird und auch danach gefahren wird, weil das ja heute häufig das Problem ist, wenn es mal einen digitalen Zwilling geben sollte, dass der sicher nicht nachgefahren wird und dass die Daten da nicht aktuell drin sind. Aber das ist das, was wir in dieser These sehen.
Ja, wir sehen es als Beispiel beim Auto, da haben wir heute ja auch schon die Situation, dass das Auto weiß, wann der nächste Wartungszyklus kommt. Ein bisschen predictive, je nach Fahrweise ist es anders. Und das natürlich übertragen aufs Gebäude in der komplett betrieblichen Eigenversorgung. Ich glaube, das ist nicht allzu weit weg. Was du natürlich brauchst, sind eben die Informationen, sind die Daten, Echtdaten und optimalerweise noch den digitalen Zwilling nebendran. Und dann ist es eigentlich heute schon machbar mit KI, definitiv, kam jetzt ja nochmal ein Schub, der das dann auch komplett organisiert.
Auf nun folgende These Nummer 9 freue ich mich ganz besonders, denn jetzt wird es virtuell. Unter der Überschrift Geschäftsmodelle durch virtuelle Welten wollt ihr auf das Begehen in Virtual Reality hinaus. Das hatten wir ja auch eingangs in einigen der Thesen schon angeteasert. Und auch das Metaverse wird behandelt in dieser These. Ist beides eine Zukunft für euch?
Also ich höre erstmal, dass das, zumindest entnehme ich, dass das deine Lieblingsthese ist.
Ja, du hast gewonnen, der Kandidat, ja, 10 Punkte.
Okay. Super. Also die These der virtuellen Welten und des Metaverse ist für uns ganz wichtig, weil das Thema VR, glaube ich, gerade im Bauen ein wichtiges Thema ist, um wie vorher bei dem V-Create oder auch bei diesem Prozess mit KI, mit dem Planungsprozess, was ich erklärt habe, dem Nutzer und späteren Bewohner des Gebäudes vorher zu zeigen, was wird da rauskommen. Ja, also dieses virtuelle vorher erleben, vorher ausprobieren. Es gibt ja die Beispiele auch gerade aus der Produktion oder von der Prozessoptimierung, wo Dinge früher in Karton aufgebaut worden sind. Ja, wo es gibt Beispiele von Disney, wo dann in den Küchen, in den Disney-Parks die Köche vorher das aufgebaut wurde und es ausprobiert wurde, ja, damit diese Prozesse optimal ablaufen mit vielen Leuten auf engem Raum, ja, oder auch in Kreuzfahrtschiffen und dann optimiert wird, ob der Herd nach da kommt oder nach da und wie das Ganze dann nachher vom Ablauf her funktioniert. Und das kannst du ja in virtuellen Welten vorher ausprobieren und kannst es in virtuellen Welten vorher alles erlebbar machen, wie gesagt, bis hin zur Materialität und das V-Create ist da, wie gesagt, ein erstes Tool, was uns zeigt, was da schon möglich ist und was da in Zukunft noch möglich sein wird. Das ist aber eher so das Tool virtuelle Welt. Und es wird auch auf Baustellen Einzug halten. Jetzt auch, was wir ja schon sehen mit dem Robodoc, was wir gerade hatten, wo man sieht, wenn ich denn auf meinem iPad gucke, ist es richtig verbaut? Ist das Loch, wie gesagt, an der richtigen Stelle? Oder ist die Tür richtig und so weiter? Aber das ist die eine Seite. In der These steckt ja das als zweites drin, dieses Thema Metaverse, weil wir werden ja nicht nur die reale Umwelt bauen zukünftig, also in der wir leben, die wir anfassen können, sondern wir werden ja auch virtuelle Welten bauen. Und das Metaverse war ganz groß gehypt letztes Jahr als Thema. Dieses Jahr ist es jetzt mehr KI, aber Meta, die ja das Metaverse oder jetzt Nvidia hat man vorher mit dem Omniverse, sieht man ja schon sehr genau, wo das hingeht. Also auch in eine professionelle Anwendung, aber auch in Themen, die wo die Kids sich denn zukünftig drin bewegen werden. Und das eine, wie gesagt, digitale Zwilling, hatten wir vorher auch kurz angesprochen, aber auch wirklich nicht nur digitaler Zwilling, sondern wirklich auch nur rein virtuelle Welten. Und auch da sind unserer Meinung nach die Prozesse gar nicht so unterschiedlich zu den Prozessen, die wir in der Immobilienwelt sehen. Dort wirst du Gebäude bauen, die wirst du nicht mit einer Baufirma bauen, sondern dann halt eben programmieren. Die werden trotzdem aber ja gewisse Immobilienprozesse haben. Das heißt, du musst diese Immobilien für den Nutzer bauen. Da wird man sich nicht an physikalische Gegebenheiten halten müssen. Also du wirst in alle möglichen Richtungen bauen können. Aber du wirst, wie gesagt, Räume für Nutzer machen müssen und dort Erlebnisse in Räumen gestalten müssen. Und das dann, wie gesagt, programmieren. Und danach findet ein ganz normaler Prozess wie in jeder Immobilie auch wieder statt. Wenn ich mir vorstelle, das ist eine Hauptstraße in der virtuellen Welt und da hat dann ein bekannter Sportschuhhersteller seine Filiale, dann wird es da ganz normale Vermietungsprozesse dahinter geben. Oder vielleicht auch wieder Umbauprozesse, die dann halt, wie gesagt, wieder Umprogrammierungsprozesse sind. Und deswegen sind wir der Meinung, du hattest vorher jetzt auch gefragt, was passiert zum Beispiel mit dem Architekten, das sind neue Betätigungsfelder, das sind eigentlich neue Märkte, auf die man gehen kann, virtuelle Märkte, in denen man virtuelle Welten bauen kann und Erlebnisse schaffen kann, die völlig andere neue Möglichkeiten uns geben, weil wir uns, wie gesagt, nicht an gegebene physikalische Grenzen halten müssen, aber hier eigentlich die gleichen Leistungen oder die gleichen Fähigkeiten gefragt sind, Gebäude virtuell, Welten virtuell zu bauen für Nutzer.
Mhm. Vielleicht, Patrick, ergänzend, wir haben schon eine Diskussion gehabt, also Metaverse, Second Life sozusagen im Metaverse, ist es was Positives oder Negatives oder wie kann man dies auch für Geschäftsmodelle, für den Business einsetzen? Ich glaube, wir haben dort ganz klar positive Chancen gesehen, um das Metaverse auch tatsächlich für seinen Geschäftszweck A einzusetzen und B vielleicht auch, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.
Mhm. Und da hast du wirklich, glaube ich, einen Start gemacht. Ja. Mhm. Weil man fragt sich natürlich, wieso brauche ich denn ein Gebäude, was überhaupt nicht der Realität entspricht? Also wie jetzt BIM, ne, wo man ja den Zwilling dazu baut, da hat man zumindest eine Zweckmäßigkeit, warum man das tut. Bei Metaverse ist ja kein Limit gesetzt. Du kannst in der Kreativität dich austoben, bis der Arzt kommt sozusagen. Und wem nutzt das dann in der Realität? Ne? Also da muss man vielleicht auch hier eine Grenze ziehen, zu sagen, das ist für die Realität eigentlich nur begrenzt gedacht, also nicht im baulichen Sinne zumindest, oder?
Ja, aber du kannst zum Beispiel auch virtuelle Messen denken. Ganz einfach.
Ja, klar.
Du kannst Dinge viel einfacher, plastischer, dreidimensionaler, klarer erklären. Also wenn ich heute auf Messen gehe und erfahren möchte, wie dieses Produkt wieder rückgebaut werden kann, dann ist es ja heute noch nicht Usus, dass ich das auch gezeigt bekomme. Also du hast deutlich andere Möglichkeiten, um umfassend auch Trainings zu machen, um Lerneinheiten zu kommunizieren. Also ich glaube, da gibt es noch ganz viele Anwendungsbereiche.
Ja, auch Sachen auszuprobieren. Also ja. Jetzt, wir haben eine Plattform erzeugt letztes Jahr, um mal zu zeigen, was dort geht, so eine Messeumgebung draußen erstellt, wo es Kuben gibt, in die man reinlaufen kann, die man nutzen kann, um zum Beispiel einem Kunden zu zeigen, ist auch wieder mit dem, was wir vorher hatten, diesem Bürokonfigurator. Geh mal in den Kubus 1, da haben wir die Konfiguration so gemacht, im Kubus 2 ist die Konfiguration, Kubus 3 ist ein ganz anderes Gebäude in einer ganz anderen Stadt vielleicht. Und also einfach dem Kunden Zugänge zu geben, dort reinzugehen, Sachen zu erleben, weil in der virtuellen Welt geht es ja um Erleben, um Auszuprobieren und für die Kids geht es da sicher auch um Spielen und Treffen und alles Mögliche und deswegen werden dort ganz andere neue Möglichkeiten entstehen, diese virtuellen Welten auch für Geschäftsmodelle zu nutzen und das ist in dieser These 9 drin, die wir dort versucht haben aufzugreifen, zu sagen, seht diese virtuellen Welten als Chance, weil, wie gesagt, dort viele unserer Fähigkeiten auch gebraucht werden, diese virtuellen Welten zu gestalten.
Ich sehe sie sowieso immer als Chance, aber ich höre dann eben auch mit allen möglichen Personen, mit denen ich darüber spreche, eben auch solche Einwände. Und die muss man schon auch ernst nehmen und dafür aber die richtigen Argumente auf den Weg bringen. Und aber ich denke, so wie ihr es jetzt auch erklärt habt, also wie gesagt, das habe ich auch schon gemacht mit diesen Messe- und Produktehallen, das mal gestaltet und mal die Produkte hervorgehoben und das gleichzeitig auch als Eventplace ausgestaltet. Da kann man sich wirklich kreativ richtig schön Freiräume schaffen. Ist wirklich toll. Ja, und wir neigen uns dem Ende, denn wir kommen zur letzten These und da erkenne ich ein Fazit ein wenig. Denn ihr schreibt, mit alles bleibt anders, sprecht ihr den Wandel an. und der sich aber überall verstetigen wird. Also alles bleibt nicht so wie er es auch gesagt hat. Und übertragen auf die Bau- und Immobilienwirtschaft kommt ein gehöriges Paket an Flexibilität zu. Also das kann man, glaube ich, unumwunden sagen, oder?
Ja, also definitiv. Also wie schon eingangs gesagt, meine Lieblingsthese, weil sicher, was wir hier aufgeschrieben haben, sind Ideen, sind Thesen für die Zukunft. Das ist ja so eine Foresight-Geschichte zu sagen, wenn die Zukunft so wird, was muss ich heute tun, um mich dann auch in die Richtung dieser Zukunft zu bewegen? Und die These 10 greift es aber nochmal auf, dass wir natürlich nicht wissen, wie die Zukunft aussieht. Wäre ja schön, wir könnten da hingucken und mal hinreisen. Da wir es aber nicht wissen, wir stellen sie uns vor, überlegen, wie gesagt, was wir heute tun müssen, um uns dorthin zu bewegen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir offen bleiben. Und wer hätte gedacht, was letztes Jahr im Herbst im November mit ChatGPT passiert ist. Selbst alle Experten, die überrascht worden sind. Wir hatten vor 2 Wochen einen KI-Ideathon bei uns, wo wir sehr intensiv 2 Tage gearbeitet haben, wo Microsoft da war. Selbst die Kollegen von Microsoft gesagt haben, sie sind total überrascht worden, was dort jetzt im ersten Halbjahr mit KI passiert ist. Und ich glaube, genau darum geht es ja. Also diese ganzen Technologien werden an einigen Stellen schneller kommen, an anderen Stellen vielleicht langsamer sein. Wir neigen ja dazu, gibt es ja ein bekanntes Sprichwort dazu, Technologien kurzfristig zu überschätzen und langfristig zu unterschätzen. Und genau das wollen wir mit der These aussagen, zu sagen, wir müssen uns darauf vorbereiten, uns das gut angucken und einige Dinge werden schneller kommen, andere langsamer, aber sie werden auf alle Fälle die Zukunft massiv verändern und das ist für uns, glaube ich, das Wesentliche.
Genau, sehe ich auch, kann ich nur bestätigen. Also offen bleiben, das ist gewisse Hintertür. Es gibt ja auch das Thema, zu jedem Trend gibt es einen Gegentrend, das kann man ja auch ganz gut beobachten. Von dem her, glaube ich, ist es einfach wichtig, die These 10. Die haben wir uns erhalten auch, gesagt, nee, wir brauchen diese Offenheit auch für die Zukunft.
Ja, Blick über den Tellerrand, auf jeden Fall, kann man immer wieder anstoßen. Ja, puh, das war viel Stoff, den wir jetzt hier nur in kurzen Zügen umrissen haben. Aber wer jetzt gerne das nochmal intensivieren möchte, der kann sich gerne an mich wenden. Ich verfüge über diese These oder eben Kontakten zu euch. Die kann ich herstellen und da reicht eine kleine kurze E-Mail. Ja, also wenn wir das alles jetzt mal verdaut haben, ist ja, wie gesagt, ziemlich viel gewesen. Aber ich glaube, ihr habt das jetzt gerade auf den Weg gebracht. Aber ihr arbeitet bestimmt schon an der nächsten Zukunft, oder?
Wie gesagt, morgen sind Spiegel und dann ab in die Zukunft. Ich glaube, das ist unser Alltag.
Wenn ihr in den Spiegel schaut, das seht ihr Zukunft?
Naja, nicht jeden Tag.
Sehr gut. Okay, abschließend gibt es noch eine lang gepflegte Tradition eines unzensierten und unkommentierten O-Tons, den ihr jeweils beide von euch geben solltet. Also, wenn ihr jetzt etwas der Welt da draußen sagen möchtet, dann wäre das jetzt der passende Moment. Alles ist erlaubt, nur keine Werbebotschaft. Ich werde auch nicht unterbrechen. Bitteschön. Patrick, vielleicht fängst du an.
Ja, Herzensbotschaft ist wahrscheinlich das Thema KI, weil ich glaube, dass für uns in dem, was wir tun, alle, und da spreche ich jetzt auch alle Hörer von dir an, die KI das disruptivste Potenzial hat, weil es einfach eine Sprunginnovation ist, die ganz, ganz viele Dinge verändern wird, die wir uns, glaube ich, heute noch gar nicht vorstellen können. Und dementsprechend der Aufruf oder die Herzensbotschaft, man muss sich mit der KI auseinandersetzen, man muss sich damit beschäftigen, man muss sie ausprobieren, viele reden drüber. Wir fragen ganz häufig in den Workshops, die wir machen, wer hat denn schon mit ChatGPT gearbeitet, wer hat es denn schon ausprobiert, dann kommen alle Hände hoch, dann fragen wir, wer hat da wirklich intensiv mitgearbeitet, dann sind nur noch ein paar Hände oben und wer setzt wirklich täglich ein, dann hast du noch 1, 2, wenn 50 Leute im Raum sitzen. Also es geht darum, wirklich diese KI auszuprobieren. Sie wird nicht an uns vorbeigehen, sondern wir werden sie nutzen müssen. Und deswegen als Herzensbotschaft zu sagen, ja, geht raus, probiert es aus, diese ganzen Themen, die da, die neuen Möglichkeiten, die neuen Tools, die da sind. Und erlebt, was dort schon jetzt möglich ist. Und damit sieht man, was, glaube ich, in Zukunft noch möglich sein wird.
Peter?
Genau, mein Herzensthema ist sicherlich das Thema Umwelt. Wir haben als Industriegesellschaft die letzten 150 Jahre wahnsinnig viel zerstört. Wir fangen an, das tatsächlich auch täglich, monatlich zu spüren mit dem Klimawandel. Und von dem her wäre meine Botschaft, wir müssen jetzt die digitalen Instrumente, Chancen auch nutzen, um einfach diesen ökologischen Umbau unserer Gesellschaft und Industrie zu unterstützen und damit auch ja, Geschwindigkeit aufzunehmen. Ich glaube, die Chance ist da. Die wäre vor 10 Jahren noch nicht da gewesen, aber wir sind jetzt 10 Jahre zu spät eigentlich mit dem Thema mindestens. Und deswegen ist es gut, wenn die Technologien jetzt vorhanden sind, um tatsächlich diesen Wandel auch massiv zu unterstützen zu einer regenerativen Gesellschaft.
Sehr schöne Statements und sie haben eine enorme Tragweite. Also das sind wunderbare Schlusswörter. Schluss ist hier das Stichwort, denn damit sind wir am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich bedanke mich bei dem Patrick Theiss und dem Peter Mösle von Dresden Sommer für das äußerst informative und inspirierende Gespräch. Danke euch.
Danke dir.
Danke dir, Kelly.
Und in diesem Sinne, macht es gut, achtet auf euch und pflegt einen weiter so offenen Geist. Eure Kelly.